Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist nämlich Freitag, der 31. Juli. Der schwarze Bürgerrechtler John Lewis war eine der großen Figuren der amerikanischen Geschichte. Und deswegen hat er zu Recht gestern auch einen großen Abschied bekommen. Precious Lord. In Atlanta wurde ein Mann beigesetzt, der ein lebenslanger Kämpfer gegen Rassismus war. Seit den 60er Jahren engagierte sich John Lewis in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Und zwar an der Seite von keinem Geringeren als Martin Luther King, mit dem er zusammen den March of Washington D.C. organisierte. Es war das Jahr 1963. Und dann sprach John Lewis und er sprach vor 250.000 Menschen.
Those who have said be patient and wait, we must say that we cannot be patient. The time will come when we will not confine our march into Washington. We will march through the South, through the streets of Jackson, through the streets of Danville, through the streets of Cambridge, through the streets of Birmingham. We must say, wake up, America, wake up, for we cannot stop, and we will not and cannot be patient.
Später wurde aus dem Protestler und Widerständler John Lewis ein Berufspolitiker. Er saß für die Demokraten im amerikanischen Kongress. Und er wurde ein früher Unterstützer des späteren amerikanischen Präsidenten Barack Obama. Kein Wunder, also neben Bill Clinton und George W. Bush war auch Obama gestern beim Gedenkgottesdienst dabei. Er hielt die Grabrede für John Lewis. In gefühlvollen Worten beschrieb er seinen frühen Förderer als einen mutigen Mann. Als einen Mann, der ähnlich wie Rosa Parks sich ein Busticket kaufte. Und zwar in verbotener Weise vorne im Bus sitzen blieb. Und er saß da und er saß da und er blieb. Und er forderte mit seinem Mut und seinem Beharrungsvermögen. Darüber sprach Obama das System der amerikanischen Rassentrennung heraus.
Just weeks after the Supreme Court ruled that segregation of interstate bus facilities was unconstitutional, John and Bernard Lafayette bought two tickets, climbed aboard a Greyhound, sat up front, and refused to move. It was inevitable. Imagine the courage of two people Malia's age, younger than my oldest daughter, on their own, to challenge an entire infrastructure of oppression.
Aber Barack Obama war gestern nicht gekommen, nur um zu gedenken. Er war gekommen, um zu kämpfen. Es war die wahrscheinlich kämpferischste und zornigste und deutlichste Obama-Rede seit langem. Der ehemalige Präsident sprach über die Ermordung von George Floyd. Er sprach über die Spezialkräfte von Donald Trump, die mit Tränengas gegen Protestler vorgegangen waren. Und er sprach über die vorsätzliche Beschädigung der Demokratie. Und er tat dies so deutlich wie lange nicht.
Today we witness with our own eyes police officers kneeling on the necks of black Americans. We can witness our federal government sending agents to use tear gas and batons against peaceful demonstrators. There are those in power who are doing their darndest to discourage people from voting by closing polling locations and targeting minorities and students with restrictive ID laws and attacking our voting rights with surgical precision, even undermining the postal service in the run-up to an election that's going to be dependent on mail-in ballots so people don't get sick.
Yeah. Unsere weiteren Themen heute. Mit der Wirtschaftsweisen Frau Professor Veronika Grimm spreche ich über den wirtschaftlichen Absturz, über Rekordarbeitslosigkeit und warum sie trotzdem nicht schwarz
sind. Wir müssen auch sehen, dass wir in Deutschland alle Möglichkeiten haben und bisher da auch sehr bedacht agiert wurde, um möglichst viele Unternehmen auch durch die Krise zu bekommen. Und ich glaube auch mit der Wiederbelebung der Wirtschaft wird es uns gelingen, das Stück für Stück dann zu realisieren.
Wir informieren uns darüber, wie bei den Grünen ein neuer alter Streit tobt. Und zwar der über die Rolle der NATO. Wir hören, wie sich die SPD zerlegt, weil sie ihren aussichtsreichsten Kanzlerkandidaten selbst beschädigt. Und wir kümmern uns um Popstars aus den USA und Großbritannien, die in einem offenen Brief an die Politiker beider großer Parteien in den USA einen Wunsch aufgeschrieben haben. Draußen scheint auch heute wieder die Sonne, Gott sei Dank, im Maschinenraum unserer Volkswirtschaft. Aber drehen die Aggregate im roten Bereich. Verdammt, das ist kein Spaß. Und das ist auch keine normale Konjunkturdelle. Als gestern die Nachrichtenagenturen von einem Wirtschaftseinbruch in den Vereinigten Staaten von 30% berichteten, dachten viele, jetzt schlägt's dem Fass den Boden aus. Ich dachte, jetzt ist Aufklärung nötig. Wo stehen wir? Wohin steuert die Weltwirtschaft? Und ich habe Frau Professor Grimm angerufen, Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung. Sie ist eine der fünf Weisen. Und ich habe sie auf dem Essener Hauptbahnhof erreicht, zwischen zwei Zügen, was ich ja nur deshalb erwähne, weil sie es an der schlechten Telefonleitung gleich ohnehin merken werden. Einen schönen guten Tag, Frau Professor Grimm.
Hallo, Herr Steingart.
Die Wachstumsraten brechen ein, das war zu erwarten. 10% in Deutschland, 30% im zweiten Quartal in den USA, melden die Agenturen. Aber, Frau Grimm, diese 30% sind nicht so finster, wie sie aussehen, richtig?
Ja, die Zahlen für die USA werden in annualisierter Form veröffentlicht und umgerechnet auf eine Quartalswachstumsrate sind das ungefähr -9,5%. Das ist sogar etwas weniger, also etwas positiver als der Sachverständigenrat oder auch die OECD das ursprünglich eingeschätzt hatten.
Gleichzeitig ist zu beobachten, die Realwirtschaft läuft trotz alledem nicht wirklich rund, aber der Aktienmarkt dreht hochtourig, vor allem die Technologiewerte. Würden Sie das eine Entkopplung nennen zwischen Realwirtschaft und dem Finanzteil unseres Kapitalismus?
Ja, die Lage ist natürlich nach wie vor ganz schwer zu beurteilen und es ist sicherlich auch nicht so, dass alle Branchen gleichermaßen negativ betroffen sind und auch nicht alle Branchen negativ betroffen sein werden. Da sind natürlich Erwartungen im Spiel, die gerade auch wahrscheinlich sich darauf beziehen, wie die Erholung dann stattfinden kann. Und da kann es natürlich zu also einer scheinbaren Entkopplung kommen.
Denn die Aktienkurse sind schon sehr hoch. Macht Ihnen das Sorgen? Weil es dann ja auch wieder, wir wissen das aus der Zeit der Immobilienhorse in den USA und später Lehman, da kann es ja Zurückkopplungen durchaus kommen. Im Moment sieht es aus, als ob Realwirtschaft und die Finanzmärkte sich entkoppelt hätten, aber es kann Zurückkopplungen kommen, die dann wieder die Realwirtschaft, sprich auch die Arbeitslosen, hart treffen können.
Ja genau, es spricht sehr viel dafür, dass wir noch keine volle Entwarnung geben können und dass wir uns weiterhin auch bemühen müssen, diese Krise im Zaum zu behalten, auch den Bankensektor arg zu beobachten da ist es natürlich jetzt auch ganz wichtig, nicht nur auf Deutschland zu schauen, sondern vor allen Dingen auch auf Europa und auch auf die Erholung, die in Europa stattfinden muss. Weil natürlich auch die wirtschaftliche Erholung in Deutschland wird ohne eine wirtschaftliche Erholung in Europa sehr, sehr schwierig werden.
Mit welchen Arbeitslosenzahlen rechnen Sie? Wir haben in den USA einen starken Anstieg, wegen auch eines fehlenden Sozialsystems dort und einem größeren Kultur des Hire and Fire. Aber in Deutschland sind wir jetzt auch bei knapp 3 Millionen Arbeitslosen. Womit rechnen Sie für Ende diesen Jahres?
Ja, wir haben seitens des Sachverständigenrats damit gerechnet, dass so um die 500.000 Arbeitslose hinzukommen und wir dann bei einer Arbeitslosenquote von 6,1% sind. Diese Erwartungen sind natürlich erstmal mit Unsicherheit behaftet. Wir wissen aktuell zwar, wie viel Kurzarbeit angemeldet wurde, aber noch nicht, wie viel tatsächlich in Kurzarbeit gegangen sind. Und wir wissen erst recht nicht, wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tatsächlich von der Kurzarbeit in die Arbeitslosigkeit übergehen werden. Aber im Moment würde ich denken, dass wir durchaus davon ausgehen können, dass jetzt die Erholung einsetzt, zwar nicht rapide, aber die stetige Erholung, sodass wir 2022 wieder auf dem Vor-Corona-Niveau sein können.
Apropos Vor-Corona-Niveau, sind Sie eigentlich noch trotz Corona und vor allem trotz Ihrer neuen Herausforderung im Sachverständigenrat der Bundesregierung nach wie vor Fußballtrainerin für die Mannschaft in der E-Jugend Ihrer Tochter? Oder haben Sie das jetzt an den Nagel gehangen?
Nein, überhaupt nicht. Das Training hat wieder begonnen. Jetzt dürfen wir wieder auf den Platz. Jetzt ist natürlich Sommerpause, aber so wie es aussieht, ist auch für den Breitensport im Herbst wieder vieles möglich. Und jetzt hoffen wir natürlich alle darauf, dass es keine zweite Welle gibt und dass die Rückkehrer, die aus dem Urlaub zurückkommen, nicht auch Corona-Infektionen mitbringen, dass tatsächlich dann der Ligabetrieb auch wieder starten kann.
Also Sie klingen insgesamt ganz munter, jedenfalls nicht nach Weltkatastrophe und Apokalypse.
Ich glaube, wir müssen die Situation nehmen, wie sie aktuell ist. Das ist aktuell natürlich eine ernsthafte Lage und es muss politisch auch alles getan werden, um tatsächlich die Erholung zu befördern. Aber wir müssen auch sehen, dass wir in Deutschland alle Möglichkeiten haben und bisher da auch sehr bedacht agiert wurde, um möglichst viele Unternehmen auch durch die Krise zu bekommen. Und ich glaube auch mit der Wiederbelebung der Wirtschaft wird es uns gelingen, das Stück für Stück dann zu realisieren.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Grimm, für die Zuversicht. Ja. Wünsche Ihnen und Ihrer Tochter eine erfolgreiche Herbstsaison beim Fußball.
Bitte schön. Ihnen einen schönen Tag.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, 13.000 amerikanische Soldaten sollen in Kürze abziehen und nicht alle sind traurig. Bei den Grünen bricht ein alter Streit wieder auf. Bei mir ist Gordon Ripinski, der stellvertretende Chefredakteur unserer neuen Medienmarke The Pioneer. Hallo Gordon.
Ja, hallo Gabor.
Und dieser Streit bei den Grünen, worum geht's? Die NATO ist schon wieder ein Faschist?
Ja, die Grünen arbeiten an einem neuen Grundsatzprogramm für den Bundesparteitag im Herbst und mal wieder bahnt sich ein Streit über die Rolle der NATO an. Parteichefin Annalena Baerbock hat das Bündnis für unverzichtbar erklärt und genau gegen diese Formulierung regt sich nun intern Widerstand.
Das klingt ja nach einer ganz alten Konfliktlinie innerhalb der Partei. Ich erinnere mich noch an Petra Kelly, die damalige, die erste Parteiführerin mit ihren sehr romantisch-pazifistischen Träumereien.
Es ist eigentlich die Frustration, dass auf der einen Seite man sich gerne zurückziehen möchte auf eine Wiese, auf eine ökologische Insel, die intakt ist. Und zugleich aber, während ich auf dieser Wiese sitze, denke ich immer nach, wie Menschen gelernt haben, wie Vögel zu fliegen und wie Fische zu schwimmen. Aber sie wissen nicht, wie man mit Brüdern und Schwestern zusammenlebt. Und sie bekriegen sich und darum kann ich auf keiner Wiese sitzen.
Ja, Gabor, Geschichte scheint sich tatsächlich zu wiederholen. Zwar geht es heute nicht mehr darum, ob die NATO abgeschafft wird, aber es ist doch eine Auseinandersetzung zwischen den Traditionalisten und der neuen Generation. Und während die neue Generation einen illusionsfreien Blick auf die Welt pflegt, fordert manch Altgrüner, den Ursprung der Partei nicht ganz zu vergessen.
Und da die Umfragen ja Schwarz-Grün als mögliche neue Bundesregierung im Jahr 2021 ausweisen können, würde mich jetzt eins vor allem interessieren. Wer wird sich durchsetzen?
Ja, das ist deshalb ganz relevant, weil Annalena Baerbock ja auch schon als Außenministerin gehandelt wird und die wird den Kritikern entgegenkommen müssen. Ihr Satz, dass die NATO unverzichtbar ist, wird so nicht im Grundsatzprogramm stehen. Die Grünen entfernen sich also einen Schritt vom westlichen Partner von der NATO.
Und wer es genauer wissen will, Gordon, der kann es ja nachlesen auf unserer Webseite thepioneer.de oder in eurem Briefing. Hauptstadt, das Briefing, richtig?
Ganz genau, Gabor.
Mit Fug und Recht kann man sich in diesen Tagen fragen, ist die SPD eigentlich noch zu retten? Wenn man sich die Umfragen anschaut, dann glaubt man die Antwort zu kennen. 16% sagen derzeit, dass sie bei einer Wahl am Sonntag die Sozialdemokraten wählen würden. Seit 8 Monaten sind die SPD-Parteimitglieder mit Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken an der Spitze vertreten. Die beiden wurden von der Basis gewählt und sollen es richten. Aber noch richtet sich dann nichts, es sei denn mit richten ist auch hinrichten gemeint. Michael Brücker, Chefredakteur von The Pioneer und Marina Weißband, Aktivistin und einstige Geschäftsführerin der Piratenpartei, haben für das Podcast-Format Überstunde Saskia Esken auf die Pioneer One eingeladen. 1 Stunde lang ging es um das Thema Emanzipation. Die Emanzipation der Frau, der SPD und auch die Rolle einer emanzipierten Saskia Esken in ihrer eigenen Partei. Und es ging, na klar, richtig zur Sache.
Wenn man sich mit Ihnen jetzt so unterhält, ich würde vieles unterschreiben, was Sie gesagt haben, wer hätte das gedacht. Und trotzdem sind sie ja nicht nur umstritten, sondern in Teilen tatsächlich unbeliebt. Wenn man sich die persönlichen Zustimmungswerte anschaut, die sind ja noch fast unterhalb der SPD, Frau Hess. Und ich frage mich, warum das so ist. Und liegt das eben dann auch vielleicht an dieser Lust daran, doch gelegentlich linker zu sein, als es, sagen wir mal, die Mehrheit in Deutschland erlaubt. Wenn ich an Ihr Interview denke, der demokratische Sozialismus, eine kluge gesellschaftliche Vision, da frage ich mich natürlich, wie wollen Sie da jenseits von 14 kommen, wenn Sie sowas sagen?
Ja, also ich kann nicht weniger links sein, als ich nun mal bin. Ich bin der festen Überzeugung und habe dieses Feedback auch, dass es auch Menschen gibt, die sich freuen, wenn linke Politikerinnen auch selbstbewusst auftreten und Dinge sagen, die vielleicht manche aufregen und auf den Baum jagen. Es müssen nicht unbedingt immer die eigenen Leute sein. Ja. Es ist auch ganz gut, wenn andere mal reagieren. Also nur weil sie vorher den Namen sagten, Herr Lindner reagiert auf mich so ähnlich wie ich auf ihn. Ja. Wir mögen uns. Und insofern
gesunder politischer Wettbewerb.
Ist nicht, ja eben, gesunder politischer Wettbewerb. Ich kann mich nicht an den Grundhaltungen und auch nicht an den Aussagen, die ich tätige, ausschließlich daran orientieren, wer mir da in welcher Masse zustimmt. Es geht natürlich darum, politische Konzepte auch gut an Mann zu bringen, den Menschen zu erklären, wie sie das weiterbringt, was wir wollen. Aber deswegen muss ich nicht schmusig werden.
Die Überstunde mit Saskia Esken jetzt überall als Podcast zu hören auf dieser Spotify. Und natürlich auch in unserer Morning Briefing App.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Naja, ein Teil der SPD denkt jedenfalls, es gehe gar nicht, dass Olaf Scholz so beliebt ist. Also wird auf Twitter seitens der SPD-Linken eine regelrechte Kampagne gestartet gegen einen möglichen SPD-Kanzlerkandidaten. Olaf Scholz. Unter dem Hashtag NOLAF, also einem Kofferwort aus No wie Nein und Olaf, sammeln Sie Gründe, warum Scholz auf gar keinen Fall Ihr Kandidat werden soll. Von der G20-Eskalation in Hamburg über den Sozialabbau der Agenda 2010 bis hin zum Wirecard-Skandal rechnen die Linken mit ihm ab. Und was fällt der Parteiführung dazu ein? Nichts. Und was tut Scholz selbst? Er schweigt und kocht.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass in den USA sowohl die republikanische als auch die demokratische Partei einen Brief bekommen haben. Ein Brief, der es in sich hat, denn er ist unterzeichnet vom Who is Who des internationalen Popgeschäfts. Die Kernbotschaft, ihr Parteien sollt doch an euren eigenen Parolen ersticken, aber auf gar keinen Fall mehr die Musik von uns Künstlern ungefragt im Wahlkampf verwenden. Zukunft, also sollen die Politiker vorher die Erlaubnis von Musikern und Songwritern einholen, andernfalls seien die Fans, so heißt es in dem Schreiben, enttäuscht oder gar verwirrt. Unterzeichnet haben unter anderem Mick Jagger, Elton John, Alanis Morissette, R.E.M., Blondie, Cyndi Lauper, Lionel Richie und auch die Königin der gefühlvollen Ballade, Adele. If you're not the one for me. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in dieses Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.